ARD.
Hallo Michael, oder sollte ich jetzt mal bei unserem heutigen Thema eher sagen, hallo Welt?
Ja, Thomas, würde passen. Dann auf Englisch, also Hello World, waren die ersten Worte, die vor 25 Jahren auf der Internetplattform Wikipedia veröffentlicht wurden und geschrieben vom Gründer oder man könnte auch sagen Mitgründer Jimmy Wales.
Dabei ist es dann bekanntlich nicht geblieben. Die Erfolgsgeschichte dieses Online-Lexikons, wenn man es so nennen kann, ist schon ziemlich beeindruckend. Schon ein Jahr nach Freischaltung gab es über 18.000 Einträge, also so lexikonartige Einträge. Und heute sind es alleine auf Deutsch über 3 Millionen. Kannst du dich noch an deinen ersten Kontakt mit Wikipedia erinnern, Michael?
Ja, nicht mehr so richtig. Also ich erinnere mich nur, dass ich damals so ein bisschen einer Fehleinschätzung aufsaß, weil als ich dieses Konzept von diesem Projekt zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, wie soll das überhaupt gehen? Also da sollen dann Tausende von Autoren schreiben, also dann auch noch umsonst, also ohne Honorar. Wie verlässlich soll das überhaupt sein? Aber wie wir ja nun heute wissen, hat sich das Projekt verselbstständigt und ist ja überaus erfolgreich. Aber wie gesagt, wann ich Wikipedia erstmals benutzt habe, also das vermag ich jetzt heute nicht mehr genau zu sagen.
Ja, das geht mir ganz genauso. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass Wikipedia meine journalistische Arbeit schon ganz schön verändert hat. Es macht das Recherchieren von Fakten doch schon ziemlich einfach. Früher musste man viel in Bibliotheken rumwühlen. Redaktionen hatten wirklich eine richtig große Bibliothek, wo sie dann immer hingegangen sind. Das ist jetzt Geschichte.
Das stimmt. Wikipedia hat bei uns ja spätestens 2008 den einst legendären Brockhaus, also dieses gedruckte Lexikon in vielen Bänden und für viel Geld. Also damals kostete die Gesamtausgabe so um die 3.000 Euro. Also Wikipedia hat den Brockhaus ziemlich alt aussehen lassen.
Und das hast du noch nett formuliert. Der Brockhaus hat in diesem Jahr, also 2008, einfach aufgehört zu existieren in gedruckter Form. Dieser Tage am 15. Januar feierte Wikipedia nun also seinen 25. Geburtstag.
So und ganz ungetrübt ist die Freude zum Geburtstag allerdings nicht, denn seit kurzer Zeit gehen die Klickzahlen weltweit zurück, also noch nicht dramatisch, aber es gibt inzwischen eben auch Konkurrenz.
Stichworte wären da zum Beispiel Chatbots oder KI-Programme.
Und deshalb fragen wir heute Weltwunder in Nöten, 25 Jahre Wikipedia. Ich bin Michael Mayer.
Und ich bin Thomas Biemisdörfer. Eingeladen haben wir dazu zwei Gäste. Das ist zum einen der Kommunikationswissenschaftler und Buchautor Professor Hector Hakötter. Hallo nach Köln.
Guten Tag.
In Ihrer wissenschaftlichen und publizistischen Arbeit beschäftigen Sie sich immer wieder auch mit Fragen der journalistischen Glaubwürdigkeit, der Entstehungszusammenhänge von publizistischen Inhalten, der, ja, wie soll man sagen, Seriosität unseres Berufes. Und nebenbei haben Sie auch etwas übers Küssen geschrieben, aber das ist ein anderes Thema. Kann man sagen, Sie mäandern so facettenreich um Wikipedia herum bei Ihrer Arbeit und sind deshalb ein ganz schön kritischer Beobachter?
Nee, das kann man nur so nicht sagen, weil ich meine Arbeit nicht an Wikipedia ausrichte. Ich gucke da rein, wie wir das wahrscheinlich alle tun. Manchmal freue ich mich über Artikel und manchmal ärgere ich mich aber auch wahnsinnig über Artikel, die ich dort lese.
Ebenfalls eingeladen haben wir Pavel Richter. Er ist hier in Berlin im Studio. Hallo, Herr Richter.
Guten Tag, hallo.
Ab August 2009 waren Sie hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins Wikimedia Deutschland und das bis 2014. Also Sie haben Innenansicht, kann man wohl sagen. Und Sie haben auch ein Buch über Wikipedia geschrieben mit dem Titel Biografie eines Weltwunders. Als ich diesen Titel gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das klingt ja ziemlich bombastisch. Da dachte ich mir, größer haben Sie es nicht. Also warum ist das ein Weltwunder für Sie?
Naja, aus zwei Gründen. Zum einen, die Zahlen haben Sie ja schon genannt, die schiere Größe von Wikipedia, die 3 Millionen Artikel in der deutschen Wikipedia, die übrigens mit über 260 Millionen einzelnen Bearbeitungen entstanden sind. Also diese schiere Größe ist der eine Teil des Weltwunders. Aber was ich eigentlich noch viel faszinierender finde, ist die Art und Weise, wie dieses Weltwunder entstanden ist. Denn 2001 hat Jimmy Wales einfach ein paar Server ins Internet gestellt und gesagt, hier, es ist eine Einladung, schreibt doch eine Enzyklopädie ins Internet. Keine Vorgaben, keine Regeln, es gibt keine Chefredaktion, es gibt keinen Eigentümer, Herausgeber etc., sondern die Community der Wikipedianerinnen und Wikipedianer hat sich das in 25 Jahren selbst erarbeitet. Und das finde ich unglaublich faszinierend.
Müssen wir für Details noch ein bisschen genauer erklären, wie es tatsächlich so im Alltag funktioniert, oder reicht da ein Blick in den entsprechenden Wikipedia-Artikel aus?
Ich glaube, der Artikel zu Wikipedia erklärt auch ganz gut, wie Wikipedia funktioniert. Aber tatsächlich ist es, das merke ich auch immer wieder, wenn ich mich mit Menschen über Wikipedia unterhalte, gar nicht so bekannt, dass Wikipedia tatsächlich ausschließlich von ehrenamtlichen Menschen geschrieben wird und dass es auch wirklich niemanden gibt, der so eine finale Entscheidungsmacht hat. Es gibt eben keine Chefredaktion, die sagen kann, so ist es richtig oder so ist es falsch, sondern Wikipedia ist ein unendlicher Aushandlungsprozess zwischen Menschen, die noch dazu ausschließlich übers Internet arbeiten, ausschließlich schriftlich arbeiten. Das ist, wie Jimmy Wales mal so schön gesagt hat, funktioniert nicht in der Theorie, sondern wirklich nur in der Praxis.
Aktuell hat Wikipedia ja weltweit zwei Probleme. Also ich habe es schon gesagt, oder wir haben es ja gesagt, die Klickzahlen gehen zurück. Also wenn auch nicht dramatisch, aber doch ein bisschen. Und der Nachwuchs bei den Freiwilligen bleibt aus. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart formuliert, aber sagen wir mal, es kommen nicht mehr so viele neue nach. Wie sehen Sie denn diese beiden Bereiche?
Also beides ist völlig richtig. Die Klickzahlen sind tatsächlich in den letzten Monaten um rund 8% zurückgegangen. Das ist schon relativ deutlich. Das liegt halt hauptsächlich daran, dass wir Antworten auf unsere Fragen mittlerweile direkt bei der Suche bekommen. Wir kennen das ja alle, wenn wir bei Google nach irgendwas suchen, kriegen wir oben so eine kleine Zusammenfassung. Diese Zusammenfassung wird übrigens ganz wesentlich aus Wikipedia-Inhalten gespeist. Aber wir müssen eben nicht mehr in Wikipedia gehen, um unsere Antworten zu bekommen. Und das mag Wikipedia. Hat zwei Konsequenzen. Zum einen, Wikipedia ist spendenfinanziert. Weniger Besucher auf der Webseite bedeuten potenziell weniger Spenden. Wobei man sich ehrlicherweise aktuell keine Sorgen machen muss. Sowohl Wikimedia Deutschland als auch die Stiftung in den USA haben ausreichend Geld. Aber der zweite Punkt ist eigentlich noch viel dramatischer, denn Wikipedia lebt eben vom ehrenamtlichen Engagement. Wenn weniger Menschen auf die Seite kommen, werden auch weniger Menschen mitarbeiten.
Mhm. Herr Professor Harkötter, Sie haben ja gesagt, Sie lesen Wikipedia. Manches gefällt Ihnen, manches gefällt Ihnen nicht. Wie gefällt Ihnen denn der Eintrag zum Thema Professor Harkötter?
Ja, es gibt einen, aber wenn ich ehrlich sein darf, ich habe da sehr lange nicht mehr reingelesen. Deswegen weiß ich gar nicht genau, was der aktuelle Stand ist.
Naja, ich habe es getan und habe mir gedacht, okay, frage ich einfach mal so. Ich fühlte mich auf jeden Fall informiert. Haben Sie den selbst geschrieben eigentlich?
Mit Sicherheit nicht, nein.
Oder sind Sie möglicherweise auch jemand, der ab und zu mal schreibt?
Ja. Nein, bin ich nicht. Ich habe mal vor Jahren so eine Marotte entwickelt, wenn ich Fehler begangen habe, das auf der Diskussionsseite zu vermerken. Ja, dann ist manchmal was geschehen und meistens ist nichts geschehen und häufig stehen die Fehler da bis heute. Aber ganz ehrlich gesagt, es ist nicht mein Hobby und ich habe schlechterdings keine Zeit dafür.
Sehen Sie denn diese Problematik mit den Klickzahlen genauso entspannt wie Pavel Richter?
Naja, es geht ja jetzt nicht um reine Klickzahlen. Klickzahlen sind ja, wie das Wort schon sagt, nur Zahlen. Dass Menschen glauben, sie können sich beim Wissenserwerb auf Wikipedia verlassen, war vermutlich immer schon ein Fehler. Wenn Menschen aber jetzt glauben, sie könnten sich beim Wissenserwerb auf KIs und Chatbots verlassen, ist das ein noch viel größerer Fehler. Zumal mir auffällt, wenn ich selber so einen Chatbot mit KI benutze, um irgendwelche Themen zu recherchieren, sehr häufig klingen die exakt wie die entsprechenden Wikipedia-Artikel. Und ich denke mir, wenn man sagt, eine KI muss trainiert werden, dann heißt das ja nichts anderes als, die KI klaut jetzt Inhalte irgendwo. Und der Eindruck ist doch ziemlich evident, dass die Inhalte vor allem eben auch bei Wikipedia geklaut werden.
Dieser Eindruck wird übrigens auch durch die Zahlen genauso gestützt. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Wikipedia mit Abstand die wichtigste Quelle für alle KI-Systeme ist. Insofern, ja, das ist eine völlig korrekte Beobachtung.
Ich würde jetzt gerne nochmal zum Thema Verlässlichkeit der Wikipedia-Artikel kommen. Es gab im Sommer letzten Jahres eine ganz interessante Studie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die haben sich, wenn ich mich richtig erinnere, glaube 1000 Artikel angesehen und haben da entdeckt, also dass in 20% der Artikel die Informationen zumindest veraltet sind, sagen wir mal, und weitere 20% enthielten fehlerhafte Informationen. Als ich das gelesen habe, habe ich dann gedacht, okay, ist das jetzt eigentlich ein gutes Ergebnis, ein schlechtes Ergebnis? Wie bewerten Sie das?
Also erstmal muss man natürlich sagen, ja, Wikipedia ist voller Fehler. Wer das leugnet, benutzt Wikipedia offensichtlich nicht. Das ist natürlich ein Problem. Erstmal muss man sagen, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das ist bei Wikipedia nicht anders. Wikipedia leidet ein ganz klein bisschen sicherlich auch unter dem eigenen Erfolg. 3 Millionen Artikel wollen zum einen mal geschrieben werden, aber 3 Millionen Artikel wollen eben auch gepflegt werden und aktualisiert werden. Und daran hapert es tatsächlich. Ich glaube, die Zukunft von Wikipedia liegt weniger in einem weiteren exponentiellen Wachstum, sondern sondern tatsächlich in einer Vertiefung und auch in einer Aktualisierung und permanenten Pflege. Und das ist sicherlich, da wandelt sich das Projekt auch vom Neuigkeits- und mehr Artikel hin zu tiefere, bessere, qualitativ hochwertigere Artikel.
Wenn man sich so ein bisschen die Diskussion über die Glaubwürdigkeit von Wikipedia in Deutschland zum Beispiel anschaut, fällt ja gerne mal das Stichwort Stalins Badezimmer. Sagt irgendjemand irgendetwas, das, was das sein könnte?
Also mir jetzt nicht.
Nee. Mir sagt es tatsächlich was. Das ist eine Geschichte, die hier in Berlin spielt. Die Frankfurter Allee, wer sie hier in Berlin kennt, das ist so eine Straße aus den 50er Jahren im stalinistischen Zuckerbäckerstil, die sich dadurch auszeichnet, dass so Kacheln an den Häuserwänden dran sind. Und vor einigen Jahren hat mal ein Journalist nach eigener Aussage, nachdem er ein paar Gläser Wein getrunken hat, in diesen Artikel reingeschrieben, dass er im Volksmund Stalins Badezimmer heißen würde, diese Straße. Und das hat er sich ausgedacht. Das hat nie jemand vorher behauptet. Dann nach ungefähr einem Jahr hat der gute Mann ein schlechtes Gewissen bekommen, ist in den Wikipedia-Artikel gegangen, hat es wieder rausgelöscht, was er da reingeschrieben hatte. Das wurde allerdings sofort wieder zurückgesetzt mit dem Hinweis, aber im Spiegel steht, dass es Stalins Badezimmer heißt und in The Atlantic in den USA steht, dass es Stalins Badezimmer heißt und in mehreren Reiseführern auch. Was ist passiert? In dem Jahr, in dem es drin stand, haben es halt ausgesprochen viele Menschen abgeschrieben und somit gab es genügend Quellen, die diese Lüge oder Falschbehauptung belegt haben. Erst als der Kollege dann in der Berliner Zeitung einen entsprechenden Artikel geschrieben hat über seine Missetaten, gab es für Wikipedia eine Quelle für die Geschichte und damit wurde es dann auch wieder rausgenommen. Zeigt ein bisschen, wie Wikipedia funktioniert, aber eben auch, wie die Medienwelt manchmal funktioniert.
Ich finde das herrlich. Also das sagt eigentlich ziemlich viel über unser Thema aus.
Ja, das zeigt aber auch ein bisschen, wie so die Strukturen in der digitalen Welt sind. Und das Problem, das hier gerade vom Herrn Richter beschrieben wurde, ist ja eins, dass exponentiell wachsen wird mit der KI, weil KI schreibt eben auch von KI ab. Und die KI ist ja kein Verifizierungsalgorithmus. Also der KI ist es ja egal, ob eine Information stimmt oder nicht stimmt. Aber wenn es überhaupt keine menschliche Instanz mehr gibt, die an irgendeinem Punkt da eingreift oder auch überhaupt nur eingreifen kann, ist voraussehbar, dass die Menge an Falschinformationen, die im Internet kursiert und dann womöglich hinterher auch wieder in Wikipedia-Artikeln oder irgendwo anders in journalistischen Veröffentlichungen landet, deutlich ansteigen wird.
Es gab jetzt den Vorwurf oder gibt den Vorwurf, dass manche Artikel in der Wikipedia so einen linksliberalen Bias haben, also so eine Voreingenommenheit. Und einer, der das nun behauptet hat, ziemlich vehement, ist ja Elon Musk. Und der hat ja vor einigen Monaten so eine Art, also in Anführungszeichen jetzt, so eine Art Konkurrenzprojekt gestartet namens Grokipedia. Das ist so ein KI-getriebenes Projekt, also das sehr stark auch auf Artikeln aus der Wikipedia fußt. Ich habe da auch mal reingeschaut. Wie sehen Sie diese neue Konkurrenz, Herr Richter? Ist das überhaupt eine für Wikipedia?
Also zunächst mal, glaube ich, müssen wir mit dem Mythos aufräumen, dass es sich hierbei um eine KI-Enzyklopädie handeln würde. Ich glaube diese Geschichte von Elon Musk schlicht nicht. Ich glaube, das ist eine der vielen Lügen, die er erzählt. Denn was hier tatsächlich passiert ist, er hat die Wikipedia-Artikel genommen. Das ist auch völlig in Ordnung nebenbei. Die stehen ja unter einer Lizenz, die Weiterverwendung erlaubt. Aber was er dann gemacht hat, ist dann redaktionell eingegriffen worden. Nur ein Beispiel, im Artikel zu Elon Musk fehlt die Geschichte, als er bei der Amtseinführung von Donald Trump auf die Bühne sprang und den rechten Arm nach oben gerissen hat. Da gab es ja damals eine große Kontroverse darüber. Ist das jetzt der Hitlergruß? Ist das jetzt der römische Gruß? Oder hat er einfach nur in die Menge gewunken? Das war eine große mediale Debatte. Die steht natürlich im Wikipedia-Artikel drin. Im Grokipedia-Artikel fehlt sie. Und da kann mir niemand erzählen, dass das irgendeine KI ganz objektiv rausgenommen habe. Ich behaupte, es gibt ja eine von Elon Musk bezahlte Gruppe von Redakteuren, die in seinem politischen Sinne die Wikipedia-Artikel in Grokipedia manipuliert.
Wie sicher können Sie sich denn sein, dass nicht auch bei Wikipedia von Interessengruppen bezahlte Leute eifrig schreiben?
Das passiert definitiv. Wikipedia, gerade weil sie so wichtig ist, gerade weil sie die Grundlage für alle KI-Systeme ist, geht mehr und mehr in den Fokus von Interessensgruppen. Also insofern, das passiert selbstverständlich. Da gibt es jetzt auch, weil Wikipedia ein offenes System ist, ähnlich wie unsere Demokratie, haben auch die Feinde der Demokratie die Möglichkeit, diese Mechanismen zu nutzen. Und genau das passiert in der Wikipedia auch. Da funktionieren tatsächlich, muss man aber auch sagen, die in 25 Jahren entwickelten Qualitätssicherungsstandards und Mechanismen der Enzyklopädie schon sehr gut. Aber, und auch das muss man immer sagen, Wikipedia ist voller Fehler und Wikipedia ist immer ein Ausgangspunkt für Informationen, Recherche und kann niemals ein Endpunkt sein. Man sollte sich nie auf das verlassen, was in Wikipedia alleine steht. Das gilt allerdings für alle Medien. Man sollte immer kritisch sich mindestens noch eine zweite Quelle suchen.
Gerade dieser Einfluss der PR-Industrie oder auch von staatlicher Seite ist ja eigentlich ein Argument dagegen, dass es eben keinen, in Anführungszeichen, linken Bias gibt. Man sagt ja zum Beispiel auch den Regierungen in Peking und Moskau nach, sehr stark Einfluss auf Inhalte zu nehmen, die dort eben als besonders relevant erachtet werden. Wirtschaftliche Interessen spielen natürlich eine große Rolle. Das sind aber alles Akteure, die jetzt nicht im Ruf stehen, eine linke Agenda zu verfolgen. Wenn es einen Bias gibt, das möchte ich aber bitte auch noch kritisch anfügen dürfen, dann ist das, glaube ich, ein Trivialitätsbias. Also Wikipedia strotzt ja einfach vor extrem vielen trivialen Inhalten, die mit gutem Grund in einer kommerziellen Enzyklopädie nicht auftauchen würden. Artikelchen über Schauspieler und Schauspielerinnen, über Computerspiele, zum Teil elendlange Riemen aus der Nerdwelt, die eigentlich nicht General Interest sind und ein allgemeines Publikum eigentlich nicht großartig interessieren.
Ich würde jetzt gerne nochmal das Thema KI aufwerfen, weil Sie das ja auch angesprochen haben, Herr Hakötter. Es gab vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren eine interne Umfrage unter den Autoren der Wikipedia und dabei kam heraus, dass eine Mehrheit sich gegen KI-generierte Artikel ausspricht. Rund 20% wünschten sich damals eine Kennzeichnungspflicht. Und ich habe mal mit Salino01 gesprochen, das ist ein Wikipedia-Autor, der anonym bleiben will. Und der sagte mir, dass er denkt, es komme gar nicht so sehr auf die Frage KI oder nicht KI an, sondern auf die Qualität des jeweiligen Textes und dass er gut mit Quellen belegt sei.
Der Text wird genauso behandelt, wie auch wenn er von Hand geschrieben ist. Er kommt einfach in eine Liste, wo neue Texte hochgeladen werden und es gibt eine ganze Gruppe oder viele Leute, die sich diese Texte angucken und dann werden sie freigegeben. Denn gerade wenn man neu ist, werden die ganzen nicht sofort freigegeben, sichtbar für alle, sondern erst, wenn sie gesichtet sind. Und dann heißt es eben gucken, was ist daran gut, was ist daran schlecht und dann wird aussortiert.
Das ist ja eine ziemlich sportliche Haltung, fand ich. Herr Richter, wie sehen Sie das? Würden Sie dem zustimmen?
Also die Wahrheit liegt auf dem Text, wie wir in Wikipedia sagen. Tatsächlich geht es am Ende darum, ist ein Text gut oder nicht. Die Frage, wer ihn geschrieben hat, aus welcher Motivation heraus, ist im Grunde genommen irrelevant. Aber nichtsdestotrotz wird Wikipedia aktuell wirklich geflutet mit KI-Schrott, das muss man so sagen. Und es gibt eine neue Studie der Universität in Princeton, die besagt, dass 5% aller aktuell neuen Artikel in der englischen Wikipedia KI generiert sind. Und wir wissen alle, wie viel Unsinn KI erzählt und halluziniert. Das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Ganz nebenbei, es ist übrigens auch ein Problem für die KI-Firmen. Ich weiß, dass es eine Reihe von Gesprächen gab mit Vertretern dieser KI-Unternehmen und deren erste Frage bei Wikipedia ist immer, könnt ihr garantieren, dass die Texte, die wir verwenden, nicht KI-generiert sind? Die haben also selber Angst vor ihren eigenen Texten, weil das natürlich dieser KI-Slop, wie man sagt, also dieser Müll, der da generiert wird, der dient, das hat der Hakötter ja auch gerade schon gesagt, der dient eben auch dazu, dann die KI-Systeme wieder zu trainieren. Das macht die Sache also immer schlimmer und schlimmer.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, um vielleicht nochmal auf die Frage, wer arbeitet eigentlich für Wikipedia zurückzukommen, dass nach dem, was ich jetzt alles so gehört habe, dass eigentlich Leute in der Rente sein müssen mit ziemlich viel Tagesfreizeit. Wer tut sich das denn sonst an in unserer stressigen Alltagswelt?
Also tatsächlich die statistischen Untersuchungen, die wir selbst gemacht haben oder die es allgemein gibt, die sagen das tatsächlich aus. Der durchschnittliche Wikipedianer, und den brauchen wir nicht gendern, weil 90% von ihnen tatsächlich Männer sind, ist eher schon etwas älter, also 40+, hat meistens einen universitären Hintergrund, nicht notwendigerweise einen Abschluss. Und ja, tatsächlich eine der Dinge, die sie in Wikipedia brauchen, ist Zeit. Und umso mehr Zeit sie haben, umso mehr Einfluss haben sie auch in Wikipedia. Das ist tatsächlich so, weil viele Dinge Zeit kosten, die Art der Kommunikation, dieses asynchrone, reinschriftliche, in dem diese Aushandlungen stattfinden, die bevorzugt Menschen, die Zeit haben tatsächlich.
Das Problem der Fehler in diesen Artikeln liegt ja eben auch genau daran, dass die Zeit sehr ungleich investiert wird in Wikipedia. Es bringt natürlich sehr viel mehr Ruhm und Ehre ein, neue Artikel zu erstellen, weil man kann mit neuen Artikeln zum Beispiel in diese vom Publikum gevoteten Listen der exzellenten oder der lesenswerten Artikel kommen. Da steht man dann als Erster Autor Autor wird genannt oder als Hauptautor. Man sieht ja immer, wer was bearbeitet hat und kann das nachhalten. Dagegen dieses mühevolle, ich sag mal, Schwarzbrot der Bearbeitung im Nachhinein und des ständigen Überprüfens von Falschinformationen, das bringt natürlich bei weitem A, nicht so viel Spaß und B, auch nicht so viel Ruhm und Ehre ein. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum eben so viele Artikel auf Wikipedia dann auch als veraltet oder als schlechtweg dann als falsch gelten.
Lassen Sie uns doch am Schluss mal in die berühmte Glaskugel gucken. Nun ist ja künstliche Intelligenz, wie wir alle wissen, ja nun das beherrschende Thema. Das betrifft ja zum Beispiel auch die ganzen Verlage und Medienhäuser sehr stark. Wenn jetzt die KI sich immer weiter durchsetzt, wir haben ja darüber gesprochen, wie wird das denn dieses Projekt möglicherweise verändern? Herr Hakötter, vielleicht fangen Sie mal an.
Naja, KI verändert ja die ganze digitale Lebenswelt gerade ganz massiv und das hat logischerweise dann auch auf Wikipedia einen großen Einfluss. Wenn Menschen sich lieber auf Gemini und Perplexity und ChatGPT verlassen, als auf diese, ich sag mal, immer noch mehrheitlich von Menschen gemachte Enzyklopädie im Internet, dann logischerweise verliert dieses Projekt an Relevanz. Logischerweise werden dann auch Menschen, die bisher dort noch editieren und mitarbeiten, vielleicht abwandern oder sich ein neues Hobby suchen. Die Informationslage wird dadurch vermutlich nicht besser.
Wir feiern gerade das 25. Jubiläum von Wikipedia. Wie sieht es denn 2031 zum 30. dann aus? Ist das dann schon, sagen wir mal, museumsreif?
Also ich mache mir wenig Sorgen um Wikipedia. Sie wird sich sicherlich verändern. Das muss sie auch, das soll sie auch im Rahmen von KI, ohne jede Frage. Ich glaube, KI kann Wikipedia-Arbeit auch durchaus unterstützen in der Recherche, im Aufspüren von Fehlern etc. Insofern, ich glaube aber, die Vergangenheit hat uns auch gezeigt, dass die Zukunft rosig werden kann. Denn es ist ja nicht so, dass es nicht Versuche gegeben hat, auch eine Konkurrenz zu Wikipedia aufzubauen. Google hat Millionen versenkt in ein Projekt, von dem heute niemand mehr redet, namens Knoll. Was sie nicht kaufen können, mit keinem Geld der Welt, ist das, was Wikipedia eigentlich im Herzen ausmacht, nämlich eine wahnsinnig aktive und sehr kluge Gemeinschaft der Wikipedianerinnen und Wikipedianer. Und vielleicht wird Wikipedia nicht mehr so oft aufgerufen werden, aber diese Gruppe von Menschen wird sich auch in 5 und auch in 10 Jahren noch an Wikipedia beteiligen.
Naja, was einmal im Netz steht, verschwindet ja nicht. Das bleibt ja manchmal leider einfach auch für längere Zeit stehen. Die Frage ist eben, wie viele Menschen arbeiten da noch dran? Wie wird dieses Ding aktuell gehalten? Oder bleiben wir auf dem Wissensstand des Jahres 2026 stehen? Dann wird im Jahr 2031 Wikipedia auf jeden Fall irrelevant sein oder eben vielleicht durch neue Werkzeuge, durch neue digitale Tools abgelöst werden.
Wir werden auf jeden Fall Wikipedia im Auge behalten und treffen uns wieder. Herr Hakötter, Herr Richter, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Dankeschön.
Bleibt uns ja auch nicht wesentlich viel anderes übrig, als mit Wikipedia weiterzuarbeiten. Also ein haltbares Versprechen, auch von meiner Seite. Vielen Dank.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.